Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 8. Dezember auf Rabe. Heute liegt der Schwerpunkt leider einmal mehr bei den Menschen auf der Flucht und einem der Hauptgründe für die Flucht, dem Krieg in Syrien. Hunderte geflüchtete Menschen leben in Paris auf der Straße. Auch wenn sie einen Asylantrag stellen, ist die Chance auf eine Unterkunft klein. Wir sprechen mit einem Aktivisten vor Ort. Und Aleppo steht vor dem Fall. Ein dreigeteiltes Syrien scheint Realität zu werden. Der Krieg geht weiter und der Westen schaut zu. Wir sprechen mit dem Kenner für internationale Politik, Andreas Zumach, über die bittere Situation in Syrien. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst hat Wilmar All die aktuellen Meldungen des Tages.
Der Kreditskandal rund um die Schweizer Grossbank CS in Mosambik ruft die Schweizer Behörden auf den Plan. Es geht um geheime Kredite für 3 staatsnahe Firmen in Mosambik von insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar. Diese Kredite, unter anderem der Credit Suisse, wurden offenbar auch für illegale Waffenkäufe und Thunfischfang eingesetzt. Der Bundesrat hat nun die Budgethilfe für das südostafrikanische Land bis auf Weiteres eingestellt. Die Finanzmarktaufsicht FIMMA sei aktiv geworden, schreibt der Bundesrat in einer Antwort auf eine nationalrätliche Anfrage. Auch die britische Finanzaufsicht untersucht die Kreditvergabe der CS in Mosambik. Die Bundeskanzlei rechtfertigt sich für die Abstimmungsbotschaft zur Unternehmenssteuerreform 3 und reagiert damit auf einen Bericht des Tagesanzeigers. Dieser hat demoniert, die URS 3 verursache sehr viel höhere Kosten als im Abstimmungsbüchlein angegeben. Statt 1,5 Milliarden Franken bewirke die Reform mindestens 3 Milliarden Franken an Steuerausfällen. Nun kontert die Bundeskanzlei, bei den angegebenen 1,5 Milliarden Franken handle es sich um voraussagbare Steuerausfälle. Es werde im Abstimmungsbüchlein ja darauf hingewiesen, dass die Reform noch mehr Steuerausfälle bewirke, so die Bundeskanzlei. Diese könne man aber nicht genau beziffern. Diese Begründung wirkt fahl, umso mehr, nachdem der Bundesrat schon nach der Abstimmung über die letzte Unternehmenssteuerreform gerügt wurde vom Bundesgericht. Er habe die Bevölkerung mangelhaft informiert. Exklusives Hochhaus für Staatsangestellte. Eine Bauparzelle auf dem Berner Warmbächli-Areal soll fast nur Angestellten von Staatsbetrieben zur Verfügung stehen, sprich Mitarbeitenden von SBB, Post, Swisscom und der öffentlichen Verwaltung. Das berichtet die Zeitung Der Bund unter Berufung auf die Genossenschaften, die ebenfalls Baufelder auf dem Warmbächli-Areal zugesprochen erhielten. Exklusive Wohnungen für Betriebe sind an sich nichts Neues. Neu aber ist, dass die Eisenbahner Baugenossenschaft Bern sich zum ersten Mal städtisches Bauland gesichert hat zu einem vergünstigten Baurechtszins. Dies stößt nicht überall auf Zustimmung, so sagte die grüne Grossrätin Nathalie Imboden gegenüber dem Bund. Man sei irritiert, weil bei der Wohnungsvergabe sozialpolitische Kriterien wichtig sein sollen. Ob man eine Familie habe oder wie viel man verdiene, sei wichtiger, als bei welchem Arbeitgeber man angestellt sei. Die Stadt reagiert gelassen, es sei normal, dass Genossenschaften nicht allen offen stünden. Das harsche Vorgehen gegen die PalästinenserInnen genießt viel Unterstützung in der jüdischen Bevölkerung Israels. Dies zeigt eine Umfrage des Israelischen Demokratieinstituts und der Tel Aviv-Universität. Über die Hälfte der jüdischen Bevölkerung in Israel meint, die politische Linke sei dem Staat gegenüber nicht loyal. Ebenfalls eine Mehrheit meint, man dürfe den Staat in sicherheitspolitischen instabilen Zeiten nicht kritisieren, wie das jüdische Wochenmagazin Tachles berichtet. 44% der jüdischen Israeli befürworten eine Annektierung der Westbank. Bei der Annektierung von palästinensischem Privatland halten sich Befürworter und GegnerInnen die Waage. Und noch zum Wetter. Auch morgen Freitag liefern sich Sonne und Nebel einen Zweikampf bei 5 Grad. Am Samstag regiert die Sonne. Am Sonntag ist es zuerst noch schön, dann ziehen Wolken auf bei 6 Grad.
Rabe Info.
Nicht nur in Bern ist es im Moment bitterkalt, auch in Paris sinken die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt. Für Menschen ohne Obdach hat die härteste Zeit des Jahres begonnen. Sich ausreichend gegen Wind und Wetter zu schützen, ist schwierig. Betroffen sind dieses Jahr auch Hunderte von geflüchteten Menschen, die in Paris auf der Straße leben. Das einzige temporäre Aufnahmezentrum der Stadt nimmt gerade einmal 500 Menschen auf. Alle anderen campen alleine oder in Gruppen, unter Brücken, in Parks oder unter Führungen. Die Basler Initiative Rastplatz versorgt seit über einer Woche die Geflüchteten mit Essen und Tee. Katrin Hiss wollte vom Mitgründer Joel Sames wissen, inwiefern die prekäre Situation auch etwas damit zu tun hat, dass vor gut einem Monat das als Dschungel bekannte Camp in Calais geräumt wurde.
Zuerst hat sich die Situation verschärft nach der Räumung des Dschungel. Es sind ja ganz viele Leute nach Paris gekommen. Da gab es wilde Lager um die Metrostation Stalingrad vor allem. Und die sind dann schon explosionsartig gewachsen. Also, da redet man von 1.500 Leuten und dann waren es plötzlich 2.500. Kurz darauf wurden aber diese Lager geräumt von der Polizei. Das war ungefähr vor 4 Wochen. Da haben die da alles geräumt und die Leute auf so Empfangszentren über ganz Frankreich verteilt mit Bussen. Nachher war es erstmal ruhiger in der Stadt.
Doch bei dieser ersten Entspannung der Lage ist es nicht geblieben. Täglich kommen neue Geflüchtete in Paris an. Die meisten von ihnen haben das Mittelmeer überquert und sind über Italien nach Frankreich eingereist. AktivistInnen gehen davon aus, dass rund 50 bis 100 Refugees täglich in Paris ankommen. Andere waren in Empfangszentren und sind in den letzten Wochen wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt.
Stück für Stück sind dann aber immer mehr Leute wieder zurück in die Stadt gekommen, immer viel Leute, die zum Teil aus diesen Empfangszentren wieder zurück nach Paris kommen oder auch Neuankömmlinge, die von Italien oder Spanien herkommen, und die Straßen füllen sich langsam mit diesen Leuten. Also es hat überall Leute in den Straßen, die schlafen unter Brücken, in Hauseingängen, unter Pingpongtischen, in vielen kleinen Nischen haben sich diese Leute eingenistet und schlafen da vor allem. Durch am Tag sind sie nicht unbedingt dort.
Joel Sames und die Basler Initiative Rastplatz kochen täglich für die Geflüchteten in und um ein illegal errichtetes Camp im Norden von Paris. Unweit von diesem illegalen Camp befindet sich das einzige offizielle Aufnahmezentrum der Stadt.
Das Ganze spielt sich ab in der Nähe des sogenannten Centre Humanitaire. Das ist so eine Art Auffangeinrichtung, die ist hochoffiziell. Und die nehmen pro Tag 50 neue Leute auf. Diese Leute dürfen dann 10 Tage in diesem Zentrum bleiben, bekommen dort rechtliche Hilfe, medizinische Hilfe. Und nach 10 Tagen müssen sie entweder einen Asylantrag stellen in Frankreich, werden dann in so ein Zentrum verteilt über ganz Frankreich. Und wenn sie das nicht wollen, und da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum sie das nicht wollen, dann gehen sie zurück auf die Straße.
500 Plätze für Geflüchtete in einer Millionenstadt wie Paris. Auch bei den winterlichen Temperaturen müssen folglich Hunderte draußen campieren. Für Joel Sames vom Verein Rastplatz zeigt dies auf der einen Seite die Überforderung des französischen Staates mit der Situation. Er vermutet jedoch auch politisches Kalkül dahinter.
Die Polizei ist generell nicht daran interessiert oder der Staat, dass wir diesen Leuten wirklich helfen. Weil wenn wir denen helfen, geht es ihnen besser. Die bekommen dort alles, was sie brauchen. Das heißt, sie bleiben auch viel eher Und es kommen auch viel eher noch mehr Leute dazu, weil dort gibt es ja alles. Und ich denke, das ist meiner Einschätzung nach eine Mischung zwischen überfordert sein und nicht die Ressourcen haben und einfach die Angebote zu limitieren, um das nicht noch attraktiver zu machen, um für Leute umzukommen.
Geflüchtete Menschen, welche nach Paris kommen, leben oft gut sichtbar in Parks oder unter Metrobrücken. Die meisten BewohnerInnen der Stadt ignorieren schlicht die Geflüchteten. Sie hätten jedoch auch schon Aggressionen erlebt von Seiten der lokalen Bevölkerung, erzählt Joel Sames von der Refugee Support Gruppe Rastplatz. Doch viele BewohnerInnen von Paris zeigen sich auch solidarisch.
Es gibt ganz viele Leute, die Essen bringen, kleine Organisationen, die entstanden sind. Ich habe Leute, Individuen, also beobachtet, die in den Straßen den Leuten Tee verteilen, so mit einer Selbstverständlichkeit. Es ist nicht nur so, dass das auf totale Abwehr stoßt. Und ich muss auch sagen, wir als Helfer erleben es auch so, dass wenn man in irgendeinem Geschäft ist, um Plastikgeschirr zu kaufen beispielsweise, und man erzählt, was man macht, dass die Leute eigentlich sehr dankbar sind für das, was wir machen und diesen Dienst, den wir an diesen Menschen tun. Und die sind auch oftmals bereit, uns zu helfen. Heute hat mir gerade jemand gesagt, er würde mir so und so viel von den Sachen bezahlen, die ich kaufen wollte, weil er das eine gute Sache findet, was wir machen.
Das sagt Joel Sames vom Verein Rastplatz. Auf rast-platz.ch gibt es weitere Informationen zu den Aktivitäten der Gruppe von Freiwilligen.
Rabe Info.
Die letzte große Stadt im Westen Syriens, die nicht komplett von der Regierung kontrolliert ist, scheint zu fallen. Aleppo wird in diesen Tagen von den Truppen Assads und seinen Verbündeten eingenommen. Die Rebellen haben die Schlacht um Aleppo so gut wie verloren. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Mit Hilfe Russland hat es der syrische Machthaber Assad in diesem Jahr geschafft, einen großen Teil des Westens des Landes wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Die zahlreichen oppositionellen Rebellengruppen von islamistisch bis säkulär sind am Boden. Nur zwei Regionen werden noch weitgehend von Oppositionellen kontrolliert: der Norden von den kurdischen Kräften, der Osten vom sogenannten Islamischen Staat IS. Andreas Zumach ist Journalist, unter anderem für die deutsche Tageszeitung Taz. Er arbeitet in Genf und ist spezialisiert auf internationale Politik. Vor einem Jahr sprach das Rabe Info mit ihm über den damaligen Versuch, einen Friedensprozess in Syrien in Gang zu bringen. Heute ist klar, dieser Friedensprozess ist tot. Ich wollte von Andreas Zumach wissen, was wird in Syrien passieren nach dem Fall von Aleppo.
Jetzt werden Fakten geschaffen. Das, was da in Aleppo passiert, läuft hinaus auf eine vollständige Eroberung des ganzen westlichen Drittels des syrischen Staatsterritoriums, wo dann mit einer Ausnahme alle syrischen Städte liegen, auch die beiden russischen Militärbasen in Taurus an der Mittelmeerküste und in Latakia. Und dann bliebe den Kurden eine quasi autonome Region an der Grenze zur Türkei und in Anführungszeichen der Rest des Territoriums, knapp 50% blieben zunächst dem sogenannten Islamischen Staat überlassen.
Spätestens am 20. Januar 2017 wird die de facto Dreiteilung Syriens Realität, meint der Journalist und Kenner der internationalen Politik Andreas Zumach. Das ist nämlich der Tag, an dem Donald Trump neuer US-Präsident wird. Wenn Donald Trump sein Wahlversprechen einhält, America first, also USA zuerst, dann wird er sich sicherlich nicht stärker in Syrien einmischen als sein Vorgänger Barack Obama und dessen Außenminister John Kerry.
Tatsache ist ja, dass die Obama-Administration und ihr Außenminister John Kerry spätestens seit den letzten gescheiterten Bemühungen um eine Waffenruhe, und das waren ja die Bemühungen vom September, sich hier nicht mehr ernsthaft engagiert. in diesem Konflikt auch die Bemühungen zumindest um eine Waffenruhe, die dann humanitäre Versorgung der Menschen in Aleppo erlaubt hätte, nicht wirklich aktiv betreibt. Gerade wo wir miteinander reden, ist das geplante Gespräch zwischen den russischen und amerikanischen Außenministern in Genf abgesagt worden, wo es ja auch nochmal darum gehen sollte, dass die noch verbliebenen Rebellen aus Ost-Aleppo abziehen, damit dann der Beschuss durch syrische und russische Streitkräfte aufhört und dann die humanitäre Versorgung der Bevölkerung möglich wäre.
Donald Trump hat in seinem Wahlkampf deutlich gemacht, dass er dem russischen Militär nicht im Weg stehen wird. Das heißt, der syrische Machthaber Assad und seine russischen Verbündeten werden in Syrien komplett freie Hand haben, wenigstens was die Einmischung der USA betrifft.
Trump hat, ich nenne es mal vorsichtig, wohl ein pragmatischeres Verhältnis zur russischen Regierung. Das lassen zumindest seine bisherigen Äußerungen im Wahlkampf und seit seiner Wahl erwarten. Er hat wörtlich gesagt, für ihn ist die Priorität der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat und andere Terrororganisationen. Und er ist der Meinung, dass Putin und Assad diese Priorität auch hätten und daher geeignete Partner für diesen Kampf seien und deswegen erst keine Unterstützung mehr gäbe für oppositionelle Gruppen durch die Regierung Trump.
Dass es so kommen wird, davon ist der Journalist und Kenner der internationalen Politik Andreas Zumach überzeugt. Natürlich würden die westlichen Mächte öffentlich beklagen, wie schlimm es der syrischen Zivilbevölkerung gehe. Doch konkrete militärische Aktionen gegen das syrisch-russische Vorgehen seien kaum denkbar. Immerhin könnte die Schaffung eines dreigeteilten Landes für den Moment ein Ende des heißen Krieges bedeuten.
Wenn das so kommt, wie ich das eben beschrieben habe, also vollständige Eroberung des westlichen Drittels durch syrische Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands, dann die de facto Dreiteilung des Landes und danach vielleicht zunächst mal natürlich ein Ende eines heißen Krieges, ein Ende, eine Aufhebung der Belagerung nicht nur Aleppos, sondern ja auch von 17 weiteren Städten, die bislang überwiegend von syrischen Regierungstruppen noch belagert und ausgehungert werden. Dann werden ganz viele Regierungen auch im Westen, auch in Bern, in Berlin, in Washington sagen, na, das ist wenigstens eine zweitbeste Lösung oder besser gesagt, das geringere Übel im Vergleich zu einem fortgesetzten heißen Krieg. Aber das hat natürlich mit einer Friedenslösung im wohlverstandenen Sinne des Wortes für die syrischen Menschen nichts zu tun.
Für Andreas Zumach ist denn auch klar, dass viele Menschen unter den neuen Verhältnissen leiden werden. Die syrische Regierung wird voraussichtlich äußerst brutal gegen jeden und jede vorgehen, der oder die im Verdacht steht, zur Opposition zu gehören. Oft reicht dann der bloße Verdacht auf oppositionelle Tätigkeit, jemanden in eines der berüchtigten Foltergefängnisse zu werfen.
Das deutet sich jetzt schon an in Aleppo, dass also Menschen, die in Ost-Aleppo gewohnt haben, festgenommen werden, unter dem Vorwurf, dass sie da gewohnt haben, wo halt die Rebellen in den letzten anderthalb Jahren die politische und administrative Kontrolle hatten.
Mit großer Sicherheit wird auch das Flüchtlingselend kein Ende finden. Im Gegenteil, der Fall von Aleppo könnte erneut Tausende von Menschen in die Flucht schlagen. Dass unter den herrschenden instabilen Verhältnissen die 8 Millionen Vertriebenen innerhalb Syriens in ihre Heimatorte zurückkehren, ist ebenfalls kaum zu erwarten.
Es wird damit zu rechnen sein, dass zumindest Saudi-Arabien, wahrscheinlich auch Katar und vielleicht auch die Türkei weiterhin islamistische Oppositionsgruppen unterstützen, die dann weiterhin für eine latente Unruhe auch in diesem westlichen Drittel Syriens sorgen werden. Das heißt, wir werden auf einem sehr viel niedrigeren Niveau natürlich als jetzt bewaffnete Auseinandersetzungen haben.
Folglich befürchtet der Journalist und Kenner der internationalen Politik Andreas Zumach, dass ein dreigeteiltes Syrien kaum längerfristig stabil bleiben wird. Für ihn stellt sich die Frage, ob sich der sogenannte Islamische Staat, IS, mit dem Territorium, das er im Moment besitzt, zufrieden geben wird. Das ist zwar etwa die Hälfte des gesamten Landes, doch ein großer Teil ist Wüstengebiet, das der IS nur lose kontrolliert.
Möglicherweise wird der IS, weil er im Moment in einer Defensivsituation ist, angesichts der massierten Angriffe sowohl in Syrien wie auch im Irak durch die US-geführte Koalition, zunächst mal eine Weile stillhalten. Das ist aber keine Garantie für die langfristige Zukunft.
Offiziell hat das Regime von Assad den Anspruch, in Syrien den Zustand vor dem Krieg wiederherzustellen. Das heißt, Assad wird also früher oder später versuchen, auch das Gebiet des IS zurückzuerobern. Offen ist auch, was in der dritten, in der von kurdischen Kräften kontrollierten Region im Norden des Landes passieren wird. Für Andreas Zumach ist klar, das hängt nicht nur von Russland und Assad ab, sondern hier spielt auch der türkische Präsident Erdogan eine wichtige Rolle. Schon jetzt lässt er kurdische Stellungen in Nordsyrien attackieren, denn ein unabhängiges Kurdistan in Syrien wäre für Erdogan ein Albtraum.
Eins scheint völlig klar, Erdogan hat alle Konflikte in der Nachbarschaft, sei es die in Syrien, sei es die im Irak, in den letzten Jahren immer nur unter einer Wahrnehmung gesehen. Nützt es oder schadet es den Kurden? Stärkt es die Kooperation zwischen den türkischen Kurden, den syrischen Kurden und den irakischen Kurden? Bestärkt es die Idee eines gemeinsamen Staates, was ja seine Befürchtung ist? Und er wird alles tun, das zu verhindern und dafür auch weiterhin militärische Mittel einsetzen.
Soweit die Einschätzungen von Andreas Zumach, Journalist und Korrespondent für internationale Politik in Genf. Unter rabe.ch/info haben wir eine aktuelle Karte zu den Machtverhältnissen in Syrien aufgeschaltet. Zur Lage in Syrien nun noch ein Kommentar. Es ist eine Schande, die Geschichte wiederholt sich einmal mehr. Die medial bestens vernetzte Welt schaut zu, wie eine Stadt, ein Land und seine Bevölkerung kaputt gemacht werden. Es ist eine Schande, dass die EU heute vor allem darüber streitet, wem sie die Geflüchteten des Krieges zuschieben kann. Das unvereinigte Europa schafft es nicht, den Wahnsinn in Syrien zu stoppen. Es ist eine Schande, die ebenfalls immer stärker unvereinigten Staaten von Amerika befinden sich ebenfalls in der Rolle des Zuschauenden. Das Land, das mit seiner ungerechtigten, fertigten Invasion im Irak vor fast 14 Jahren dafür gesorgt hat, dass der Nahe Osten im Chaos versinkt, ausgerechnet das Land übernimmt praktisch null Verantwortung. Es ist eine Schande, dass die sogenannte freie Welt zuschaut, wie sich das Massaker von Srebrenica in Bosnien oder Grozny in Tschetschenien einmal mehr wiederholt. Hängt das auch hier damit zusammen, dass die Opfer dieses brutalen Krieges größtenteils Muslime sind? Gilt die christliche Nächstenliebe nur für die Christen und Christinnen? Es ist eine Schande, dass die vielen klugen Köpfe, welche in Brüssel und im Moment noch in Washington sitzen, es nicht schaffen, der geplagten Bevölkerung in Syrien zu helfen. Wenn er schon nicht weiß, wie er den Krieg in Syrien stoppen könnte, sollte der Westen zumindest denen helfen, die dem Krieg entronnen sind. Das wäre ein bisschen Nächstenliebe. Und das war ein Kommentar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 8. Dezember auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch/info gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11, dann wieder einmal mit einer akustischen Kolumne von Bern ist überall. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.